Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Vor gut einer Woche am 1. November hat Russland wahrgemacht, was schon länger angekündigt worden war. Verabschiedet wurde ein Gesetz, mit dem die Regierung ein eigenes russisches Internet schaffen will, das sogenannte Runet.
Offiziell wird es damit begründet, dass man sich vor Cyberangriffen aus dem Ausland schützen will. Kritiker hingegen fürchten die totale staatliche Kontrolle über sämtliche russische Online-Aktivitäten. Und diese Sorge ist nicht unbegründet, denn der russische Staat geht gegen Gegner immer wieder rigoros vor.
Aber wie soll das funktionieren? Ein eigenes abgeschottetes Netz in einer international vernetzten Welt? Und was ist da genau zu erwarten? Darüber reden wir jetzt mit Jan Lindenauer. Er ist freier Tech-Journalist und lebt derzeit in Moskau. Hallo.
Hallo.
Nochmal kurz zu den Grundlagen. Was genau ist das für ein Gesetz? Was steht da drin?
Im Grunde muss man sich das als ein Paket von Maßnahmen vorstellen. Die prominenteste Maßnahme, die ihr auch schon genannt habt, Russland soll eine doppelte Infrastruktur fürs Internet aufbauen. Bei einer Bedrohung von außen, das sagt das Gesetz, könnte man sich dann vom Rest der Welt abkapseln. Und ein Duma-Abgeordneter spricht jetzt beispielsweise von massiven Hacker-Attacken, die aus dem Westen stattfinden könnten. In diesem Fall soll dann der russische Datenverkehr nicht wie bisher über Server im Ausland geleitet werden, sondern eben übers Inland. Und ausländische Internetknoten, die sollen im Großen und Ganzen eh weniger genutzt werden und diese Knoten sollen stärker staatlich kontrolliert werden.
Aber wie soll das Ganze technisch umgesetzt werden?
Da gibt es zwei große Maßnahmen. Russland möchte ein eigenes DNS, ein Domain Name System aufbauen. Wenn die Russen derzeit google.com eingeben, dann kommen sie eben auch bei Google raus. Wenn Russland jetzt allerdings ein eigenes, ein staatliches DNS aufbaut, dann könnte der Staat theoretisch festlegen, wo der russische User wirklich rauskommt, wenn er google.com eingibt. Und das gibt natürlich dem Staat auch mehr Kontrolle über das russische Netz. Rein theoretisch könnte man etwa, wenn jemand google.com eingibt, auf die russische Suchmaschine Yandex umleiten. Und auf die hat der Kreml natürlich einen besseren Zugriff als auf Google. Der zweite große Punkt, das ist die sogenannte DPI-Technik. DPI steht für Deep Packet Inspection. Und das ist eine Technologie, die zum Überwachen und Filtern von Datenpaketen genutzt werden kann. Man kann sich das so vorstellen, das Internet ist ein Netz von vielen Knotenpunkten, über die die ganzen Daten laufen. Und für einen normalen Internetnutzer liegt einer der ersten Knotenpunkte ja auch beim Internetanbieter, beim Provider. Und diese Provider sollen in Russland eben diese DPI-Technologie einsetzen an diesen Knotenpunkten. Und mit dieser Technologie können sie in alle Datenpakete, die durch diese Knoten laufen, reingucken. Das ermöglicht natürlich tiefe Einblicke in jedes Datenpaket. Man kann etwa Suchbegriffe bei einer Suchanfrage sehen. Es gibt ein Beispielsvideo von dem Hersteller dieser Geräte. Wenn man quasi Hard Porno in eine Suchmaschine eingibt, wenn diese Geräte zwischengeschaltet sind und so programmiert wurden, dann bekommt man einfach keine Ergebnisse. Jeder Internetprovider soll diese Geräte anschließen und eine staatliche Überwachungsbehörde, die bekommt dann Zugriff auf diese Geräte. Der komplette Datenverkehr, der soll dann getrackt werden und gegebenenfalls gedrosselt oder eben auch gefiltert werden können.
Jetzt ist ja die Kritik an diesem Gesetz ganz klar, weil alles, was als Schutz dienen kann, kann und wird anscheinend auch zur Zensur missbraucht werden. Aber vielleicht mal ganz kurz nur, wie wahrscheinlich ist es denn, dass das jetzt auch sofort umgesetzt wird und gleich technisch so kommt, wie es da beschrieben wird?
Ja, das ist tatsächlich ein großer Kritikpunkt an diesem Gesetz, weil es sehr schwammig formuliert ist und man sagt, dass es sehr schlecht vorbereitet wurde. Dafür habe ich mit Michael Klemarjow, dem Direktor der NGO Gesellschaft zum Schutz des Internets, gesprochen.
Niemand hat erwartet, dass das Gesetz am 1. November startet. Es ist widersprüchlich, auch die Qualität der Ausführung lässt zu wünschen übrig. Etwa sollten im Rahmen des Gesetzes 30 Ausführungsverordnungen vorbereitet werden. Es wurden allerdings nur 7 vorbereitet.
Gesetze geben ja meist nur einen abstrakten Rahmen vor und diese Ausführungsverordnungen, die setzen das dann auf der konkreten Ebene durch. Und das wurde bei diesem Gesetz einfach großteils noch nicht gemacht. Das erweckt natürlich bei vielen Kritikern den Eindruck, dass sich die Gesetzesschreiber gar nicht mit der Materie auskannten. Nichtsdestotrotz, diese DPI-Technologie, die gibt der staatlichen Überwachungsbehörde ein mächtiges Instrument mit an die Hand. Es gibt da viele Szenarien, was passieren könnte. Unerwünschte Dienste, vielleicht aus dem Westen, könnten gedrosselt werden. Einzelpersonen könnten besser überwacht werden, bestimmte Begriffe zensiert werden. Allerdings die große Angst, dass sich Russland jetzt komplett abkapselt von heute auf morgen, das halten die Kritiker für technisch schwierig. Aber das Gesetz schafft einen rechtlichen Rahmen dafür, dass zumindest in ganzen Regionen in Russlands das Internet abgestellt werden kann. Politiker sagen, möglicherweise bei Hackerattacken, dann ist es natürlich gut. Kritiker sagen aber, vielleicht auch bei Protesten. Und Präzedenzfälle dafür, die gab es schon, etwa bei den Protesten in Moskau jetzt im Sommer. Dazu muss man allerdings sagen, Für die Nutzer, für die russischen Nutzer ändert sich wahrscheinlich jetzt erstmal nicht so viel. Die Maßnahmen sind nicht konkret genug. Die technische Ausrüstung wurde in diesem großen Maßstab noch nie getestet. Und das ist ganz interessant. Klemarjow, der Experte, sagt, dass diese Umsetzung des Gesetzes vielleicht sogar irgendwann einfach vergessen werden könnte.
Okay, einfach vergessen, das klingt jetzt noch nicht alles so, als wäre es in Stein gemeißelt, wie man das eigentlich bei einem Gesetz, das beschlossen worden ist, zu erwarten wäre. Was ist denn so schwierig an der Umsetzung?
Es ist einfach ein sehr großer technischer Aufwand. Es gibt viele Internetprovider, über 3000, und sehr viele grenzüberschreitenden Verbindungen. Und allein auf der technischen Ebene, sagen die Kritiker, wird Russland sein Internet nicht überwacht bekommen, so wie es etwa in China der Fall ist.
Wenn man eine Zensurinfrastruktur bauen will, muss man das also so von Anfang an machen und nicht erst nachreichen. Herzlichen Dank, Jan Lindenau. Russland baut sich ein abgeschottetes Internet, um sich, so die Begründung, die offizielle vor Cyberattacken aus dem Ausland zu schützen. Doch welche Strategie steckt eigentlich geopolitisch gesehen dahinter?
Die IT-Expertin Yvonne Hofstetter stellt in ihrem gerade erschienenen Buch Unsichtbare Kriege die These auf, dass die Digitalisierung die geostrategischen Machtverhältnisse fundamental verändern werde. Stehen wir also vor einer Zeitenwende?
Eine große Frage, und mit ihr wollen wir jetzt darüber sprechen, wie sich Russlands Strategie geopolitisch einordnen lässt. Hallo Frau Hofstetter.
Schönen guten Tag.
Wenn wir mal auf die einzelnen Großmächte schauen. Russland testet ein eigenes abgeschottetes Netz. China hat die große Firewall. Beide Regierungen überwachen ihre Bevölkerung, wenn auch unterschiedlich stark. Und auch die USA, die zwar ein offenes Netz haben, betreiben die komplette Überwachung des Internets.
Dieses Vorgehen scheint vor allem der Kontrolle des Netzes auf heimischem Boden zu dienen, Grenzen zu ziehen oder als Schutz vor Angriffen von außen. Dennoch sprechen Sie in Ihrem Buch ja davon, dass digitale Technologien das geostrategische Kräfteverhältnis fundamental verändern werden. Inwiefern denn? Weil bisher sieht es erst einmal so aus, als wolle jeder nur seine eigene Position irgendwie sichern.
Das ist auch richtig der Fall. Tatsächlich hat diese Absicherung einen innenpolitischen Aspekt. Die Bürger werden engmaschig überwacht. Man kann sie so disziplinieren, wenn sie sich nicht regimetreu verhalten. In China ist das zum Beispiel durch den People Score der Fall. Andererseits wird aber das Netz, das wir täglich ausbauen, nicht nur wirtschaftlich, es wird auch politisch wertvoller. Das lädt Angreifer ein, die Dinge, die mit dem Netz vernetzt sind, anzugreifen. Das können kritische Infrastrukturen sein, das sind natürlich auch die Nutzer, die Bürger. Und hier erfolgen Angriffe auf die Netze. Tatsächlich ist es so, dass kleine Staaten ermächtigt werden durch die Möglichkeiten des Internets. Kleine Staaten, die vielleicht auch nicht konventionell so hochgerüstet sind, werden hier mächtiger. Wir rechnen im nächsten Jahr 2020 mit Einflussnahmemaßnahmen auf die amerikanischen Präsidentschaftswahlen durch Vietnam, durch Mexiko. Hier wird also Russland, das sich 2016 eingemischt hat, nachgeahmt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Staaten wie Nordkorea, die das SWIFT-System vor einigen Wochen angegriffen haben und dort 2 Milliarden US-Dollar erbeutet haben. Man sagt, dass das in den Ausbau von Nuklearwaffen gesteckt werden wird. Das verschiebt das strategische Gleichgewicht. Und neben dem Netz, dem Internet, gibt es ja auch noch andere digitale Technologien, bei denen dasselbe geschieht, etwa die technische Autonomie. Autonome Drohnen greifen andere Staaten an und das Opfer weiß gar nicht, woher so ein Angriff kommt. Und so verschiebt sich das strategische Gleichgewicht weg von der Defensive hin zur Offensive.
Aber wenn wir nochmal beim Netz bleiben, dann könnte man ja nach all dem, was Sie jetzt gesagt haben, sagen, okay, dann ist es ja verständlich, wenn sich China oder Russland abschotten. Inwieweit hat denn aber diese Abschottung oder sogar der Bau eines eigenen Netzes auch umgekehrt Implikationen für die Außen- und Sicherheitspolitik, was andere, also andere Länder betrifft?
Man kann aus diesen Netzen heraus natürlich andere Länder, die offenes Internet haben, so wie das bei uns der Fall ist, leichter angreifen. Und diese Angriffe, die sind ohnehin jetzt schon schwer zu attributieren, also einem Angreifer zuzuweisen. Man sagt zwar, dass die Amerikaner das zu 80% Wahrscheinlichkeit können. Das liegt natürlich daran, dass die Amerikaner auf jedem relevanten Netzwerkknoten Spionagesoftware installiert haben. Das ist die andere Seite der NSA-Spionage, von der wir in den letzten Jahren gehört haben. Aber umgekehrt ist es eben so, dass Angriffe, die wir unter Umständen einstecken müssen, nicht mehr so leicht nachverfolgen können, weil wir müssen in ein komplett anderes Netz eindringen. Und das gelingt uns eben nicht mehr so einfach, wenn diese Länder ihre Netze für sich selbst betreiben und abschotten.
Die USA, von der Sie auch gerade sprachen, hatten durch die Entwicklung des Internets in ihrem Land, wo es ja quasi herkommt, viele Jahre und Jahrzehnte eine Vorherrschaft in diesem politischen Raum, der das Internet ja auch ist. Seit Donald Trump ziehen sich die USA aber ja als Weltpolizist und Hegemonialmacht zurück. im militärischen Sinne und geostrategischen, lässt sich das jetzt auch aufs Netz übertragen?
Nun, die Vereinigten Staaten wollten ja seit dem Zweiten Weltkrieg globale Führungsmacht und Ordnungsmacht sein und werden und haben sich strategisch entsprechend aufgestellt. Globale Ordnungsmacht waren sie oder sind sie im Bereich der Landstreitkräfte, Luftstreitkräfte, zur See, im Weltall und eben auch im Cyberspace. Und deswegen ist es so, dass unsere Lieblingsmarken, die wir mit uns tragen, hauptsächlich aus dem Silicon Valley stammen. Nun ist es so, dass die Amerikaner gerade jetzt auch nach den Wahlen 2016 und im jetzigen Wahlkampf festgestellt haben, so lustig ist das alles gerade nicht mit dem Internet. Das Internet ist sehr, sehr angreifbar. Die Köpfe der Bürger und Wähler sind angreifbar. Und man überlegt natürlich schon, ob man hier Maßnahmen ergreift, hauptsächlich eben Big-Tech-Unternehmen, unsere Lieblingsmarken zu zerschlagen, beispielsweise ein Facebook oder ein Amazon. Nach den Erfahrungen des Wahlkampfs 2016 und jetzt im Wahlkampf 2020 überlegen die Amerikaner sehr wohl, ob sie Big-Tech-Unternehmen zerschlagen wollen, weil sie einen negativen Einfluss auf die Demokratie verspüren. Das ist allerdings nicht so einfach, denn das Internet für uns hier im Westen ist eine Wirtschaftsmacht. Unser Wirtschaftswachstum rechnet mit dem Internet, baut darauf auf. Und auch wenn sich hier sogar in diesem einen Fall die Demokraten und die Republikaner einig sind, ist es also praktisch nicht so leicht umzusetzen, sich hier abzuschotten, weil das signifikante wirtschaftliche Auswirkungen hätte, insbesondere mit Blick auf die Handelskriege, die Donald Trump angestiftet hat.
Wir haben jetzt die Amerikaner betrachtet, davor Russland und China. Warum ist das für uns Europäer so gefährlich, beziehungsweise was kann passieren? Also können diese Länder uns politisch überrollen oder welche Gefahren sehen Sie da?
Was das politische Überrollen anbelangt, müssen wir ganz sicher sagen, dass China versucht, sich auszubreiten. China möchte die globale Ordnungsmacht übernehmen, möchte die USA ablösen. Jetzt müssen wir aber verstehen, dass die Chinesen aus einem ganz anderen System heraus agieren. Wir haben von der Seidenstraße gehört. Die neue Seidenstraße ist ein Großprojekt, das vom chinesischen Osten bis hinein in das westliche Europa reicht, und zwar sowohl auf dem Landwege als auch auf dem Seewege. Das allerdings ist nicht nur ein Handelsprojekt, sondern es ist tatsächlich eben der Anspruch der kommunistischen Partei, sich hier global auszubreiten. Und die Strategie, die China verfolgt, ist der chinesische Traum. China stellt sich vor, dass alles erreicht werden kann, was der Westen in der Demokratie und in der sozialen Marktwirtschaft oder im Neoliberalismus auch erreicht hat, dass es erreicht werden kann ohne unsere Werte von Freiheit, von Demokratie, von sozialer Marktwirtschaft. Also insofern handelt es sich hier auch um ein politisches Projekt. Und dieses politische Projekt muss abgesichert werden. Und um es abzusichern, braucht man natürlich eben auch digitale Technologien. Einerseits, um Militär zu ersetzen oder zu unterstützen, und andererseits eben auch für die Überwachung.
Das klingt jetzt aber erstmal wenig intuitiv, dass also die Weltmächte versuchen, sich auszubreiten, aber das im digitalen Raum dadurch tun, dass sie das Internet sozusagen auf ihr eigenes Gelände zurückziehen. Könnten Sie da noch mal kurz erklären, inwiefern das eine Strategie ist? Also ist es dann vielleicht so zu verstehen, Russland sagt, wir bauen ein eigenes Netz, China hat ein eigenes Netz, dass das nur die Vorstufe ist, um dann vielleicht sein eigenes Netz weltweit ausbreiten zu wollen? Oder wie kommt das zusammen, diese beiden Dinge?
Na gut, es ist ja nicht nur das Netz, um das es hier geht. Digitale Technologien sind ja mehr. Digitale Technologien umfassen ja beispielsweise auch die technische Autonomie auf dem Schlachtfeld. Wir reden hier umgangssprachlich von sogenannten Kilobots, Killer-Robotern. Und man muss sich eben vorstellen, dass digitale Technologien auch auf diesem Bereich, in diesem Bereich sich ausbreiten werden, um beispielsweise Militärbasen oder in dem Fall konkret die Seidenstraße abzusichern. Wir reden davon, dass Grenzen abgesichert werden durch entsprechende Kilobots. Die sind ja schon längst im Einsatz. Wir kennen das von der südkoreanischen Grenze. Das sind Grenzwächter, Automaten, die sie auf mehrere Kilometer erkennen können, beziehungsweise erkennen können, dass ein Mensch die Grenze irgendwie überschreiten möchte. Diese Möglichkeiten, die werden sie nutzen müssen, wenn sie sich ausbreiten wollen. Und das wird uns auch ein Stück weit immer mehr auf den Leib rücken. Das ist im Moment absehbar. Die erste Militärbasis, die ja relativ nah an uns herangerückt ist, chinesische Militärbasis, ist ja in Djibouti angelegt, im Hafen, und dort interessanterweise eben direkt in der Nähe der Amerikaner und Franzosen.
Und wie ist es mit Russland? Russland hat ja auch einen Großmachtsanspruch. Putin möchte anknüpfen an alte Zeiten, an den Einfluss der Sowjetunion, vielleicht mit dem Glanz des Zarenreiches oder mit einem modernen Glanz. Wie wird das technologisch umgesetzt?
Gut, Russland denkt strategisch einfach viel weiter, als wir das im Westen gewohnt sind. Das ist die sogenannte hybride Kriegsführung, die Sie ansprechen. Da zieht man eigentlich alle Register, die möglich sind, nicht nur die technologischen Register. Aber hier geht es tatsächlich um die Kriegsführung, was die Köpfe anbelangt. Also man versucht hier Einflussnahmemaßnahmen durchzusetzen in den Netzen anderer Staaten und anderer Systemalternativen. Aber es geht eben auch um den elektronischen Krieg, die elektronische Kriegsführung. Auch hier hat sich Russland gut aufgestellt und hat auch Patente angemeldet, um beispielsweise das GPS zu stören, auf das sich ja viele verlassen, nicht nur im zivilen Leben, sondern auch das Militär.
Jetzt sprechen wir immer die ganze Zeit von USA, Russland, China. Europa versucht ja, so könnte man es flapsig zusammenfassen, auch eine Weltmacht zu werden. Sehen Sie da eine politische Strategie, die überhaupt ein Ziel des Erfolgs hat?
Was wir hier sehen in diesen Zeiten, die wir erleben, das ist ein sogenannter hegemonialer Übergang. Also wir haben den alten Hegemon, die alte Hegemonie, die USA. Und wir sehen jetzt hier, dass etwas Neues aufbricht, etwas Neues diesen Hegemon ablösen möchte. Und die Frage ist, wie man diesen Übergang gestaltet. Der kann natürlich auf der einen Seite gewalttätig ablaufen. Das hoffen wir nicht und wünscht sich niemand. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch, dass wir uns in Europa auf das einstellen müssen. Wir müssen uns darauf ausrichten und müssen uns fragen, was ist denn unsere Rolle dabei? Nehmen wir das jetzt einfach so zur Kenntnis und geben wir uns dem hin, dass China sich nach Westen ausbreitet, nach Europa ausbreitet und versucht auch Europa zu spalten? Das ist die eine Möglichkeit, das könnte man so machen, dann lassen wir es einfach so weiterlaufen. Oder sagen wir, wir haben eigentlich Verträge unterschrieben in Europa, wir leben mit einer europäischen Idee, das ist die Idee des Friedens, das ist die Idee der Demokratie und der sozialen Marktwirtschaft. Wir müssen jetzt mehr dafür tun, dass wir diese Dinge verteidigen, wenn sich die USA zurückziehen, auf die wir uns ja jahrzehntelang verlassen haben. Das würde allerdings bedeuten, dass wir relativ viel Geld in die Hand nehmen müssten, denn es würde heißen, dass wir einige der Aufgaben, die bisher die USA für uns wahrgenommen haben, selbst wahrnehmen müssten. Und tatsächlich ist es ja so, dass die aktuelle Bundesregierung langsam, auch wenn das strategisch nicht ausgegoren ist, langsam in diese Richtung einschwenkt und sagt, naja, diese Aufgabe müssen wir wahrnehmen. Wir müssen uns eventuell in Grenzregionen stärker engagieren und wir müssen uns überlegen, was wir eigentlich zu verteidigen haben.
Wenn wir nochmal den Bogen zum Anfang schlagen, der Ausgangspunkt war ja, dass Russland sich ein eigenes abgeschottetes Netz bauen möchte. Was wäre denn aus Europas Sicht eine angemessene Reaktion darauf?
Ja, Europa hat eine andere Systemalternative als Russland, die verfolgt. Unter Umständen müssten wir uns überlegen, wie unsere Strategie tatsächlich ausschaut. Wie stellen wir uns zu dieser Systemalternative? Wir nutzen unsere digitalen Technologien samt und sonders dafür, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Jetzt sehen wir, andere Länder setzen diese Technologien anders ein. Was ist denn der Plan, damit umzugehen? Den Plan, den haben wir noch nicht gefasst. Und das meine ich eben mit einer eigenen europäischen Strategie. Hier müsste man nachdenken und müsste man überlegen, wie geht man damit um und wie verteidigt man die eigenen Netze und wie sieht die Zukunft, auch die digitale Zukunft für uns aus?
Die IT-Expertin Yvonne Hofstetter zur geostrategischen Neuordnung des Internets. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.